Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu Das Facebook Marketing Update. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Handel, Fashion, Entertainment und Media, Tech-Telco und dem Energiemarkt. Heute zu Gast im Studio eine ganz faszinierende Person, wie ich finde, Maria von Scheel-Plessen. Und ich habe mir zur Vorbereitung ein bisschen ihren Lebenslauf angeguckt und da sind Stationen bei, das fängt an bei Internships bei Google und Hugo Boss. Sie war schon in New York, Hongkong, London, Singapur, hat in London studiert und kann auf ihrem jungen Track Record unglaubliche Positionen aufweisen bei Rocket Internet, Amazon, Montblanc. Also ganz faszinierend. Eine interessante Reise und erstmal herzlich willkommen hier im Studio.
Vielen Dank für die liebe Intro. Dankeschön.
Gerne. Ich würde gerne einfach auch mit dieser Intro und dieser tollen Historie und dem tollen Track Record, den du hier schon vorweisen kannst, auch gerne beginnen. Du bist unheimlich viel rumgekommen. Kannst du vielleicht mal einfach so eine persönliche Perspektive dazu geben, wie es dazu gekommen ist, was dich umgetrieben hat und wie du jetzt am Ende des Tages ja da gelandet, wo du bist, und zwar bei Montblanc, verantwortlich für Media und Marketing auf globaler Ebene. Ganz faszinierend.
Genau, ja, sehr gerne. Also ich fand es immer wichtig, eine internationale Perspektive zu haben, gerade auch im Bereich des Marketings, denke ich, hilft es sehr viel, wenn man den Kunden wirklich fast, sage ich mal, auf Länderebene runterbrechen kann. Und am Anfang ist es ja, denke ich, immer so ein bisschen die Frage, welche Richtung geht man. Ich war immer schon sehr an Mode, Lifestyle interessiert. Im Endeffekt ist es aber nicht das gewesen, wo ich mich dann wirklich auch in Zukunft oder auch für immer gesehen habe. Da ist dann doch eine sehr schnelllebige Industrie ist. Manchmal kann man natürlich auch vermuten mit wenig Tiefe, obwohl es dann natürlich auch sehr auf die Themen dann ankommt, auf die Persönlichkeiten, Menschen, die man trifft. Und so bin ich dann gestartet in Asien, war bei Google und war dann bei Hugo Boss in New York. War auch eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Hab mir aber im Endeffekt VWL als Studiengang ausgesucht, weil ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Basis, um dann auch später gut Fuß zu fassen. Gerade auch in eher salesorientierten Positionen und insbesondere Marketing, das geht ja immer, immer mehr in die Richtung Performance und Sales. Und dadurch, denke ich, ist es sehr wichtig, eine gute Kombination, nicht nur Marketing-Expertise zu haben, sondern auch die Sales-Expertise und auch sehr zahlenaffin zu sein. Und dann bin ich, wie du auch schon gesagt hast, so aus Richtung Mode dann auch in die Tech-Branche gegangen, wo ich mich dann sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt habe. Es ist eine sehr, sehr schnelle Industrie, sehr hands-on, man hat tolle Persönlichkeiten, alle natürlich auch sehr, sehr ambitioniert, aber es findet auch ein ganz toller Austausch statt und man kann einander immer challengen, hinterfragen, mal ein bisschen was anderes als die Fashion-Industrie, da ist es sehr hierarchieorientiert und das hat mir sehr gut gefallen und dann zum einen auch einmal die internationale Expertise zu haben, also sowohl in Asien gearbeitet zu haben, als dann auch in den USA und dann auch wieder zurück nach Deutschland. War erstmal ein kleiner Kulturschock, weil die deutsche Mentalität ist dann doch nochmal ein bisschen anders als die internationale, gerade auch als die asiatische. Da war ich in Singapur.
Darf ich da immer kurz einhaken, Maria? Ja. Ich meine, diese Diskussion in der Agilität und auch das Tempo, mit dem sich China speziell im Bereich Tech entwickelt. Was sind deine Erfahrungen? Was macht den Unterschied? Was sind die Unterschiede kultureller Art oder ist es Regulation, ist es Administration? Was sind die Treiber?
Also ich habe das Gefühl, gerade auch in Asien, dass da der Change oder sag ich mal das Change Management noch stärker angenommen wird. Es ist gar keine Frage mehr, dass wir uns verändern. Auch die Geschwindigkeit wird gar nicht hinterfragt, sondern es ist eigentlich immer wirklich ein Test-and-Learn-Approach, super schnell werden neue Tools implementiert und da ist, denke ich, eher die Bereitschaft da oder ein Selbstverständnis zur Veränderung. In Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, es ist alles etwas behäbiger, es wird erstmal hinterfragt, es dauert grundsätzlich auch immer etwas länger und da habe ich dann die asiatische oder in dem Fall dann Singapuri-Kultur sehr, sehr zu schätzen gelernt.
Ja, du hast ja für internationale Companies gearbeitet, Rocket Internet mit entsprechenden Entities in Asien, die verantwortet und dort Marketing betrieben. Amazon hast du langjährig Erfahrung gesammelt im Bereich Marketing ebenfalls und jetzt bei Montblanc auch. Das sind Firmen auch mit total unterschiedlichen kulturellen Kontexten und auch Mentalitäten. Wie würdest du das verorten im Vergleich zu Asien? Ist die Erfahrung vor Ort in Singapur noch eine andere gewesen oder in Hongkong?
Definitiv. Eine ganz andere Erfahrung. In Singapur habe ich 7 Märkte betreut in Südostasien. Also habe da auch einen ganz guten Mix zwischen, sage ich jetzt mal, Malaysia, Indonesien oder dann auch das sehr etabliertere Singapur. Es ist in Konzernen dann auch wie Amazon, wo dann eine sehr amerikanische Denke auch herrscht, sehr flache Hierarchien sind. Wieder was komplett anderes in Asien. Da sind natürlich sehr, sehr starke Hierarchien. Manchmal haben sich dann die Teammitglieder vielleicht nicht so sehr getraut, ihre Kritik auszusprechen oder das, was ich delegiert habe, dann irgendwo auch zu hinterfragen. Da hätte ich mir dann schon an gewisser Stelle noch einen stärkeren Austausch gewünscht, auf Augenhöhe, weil wir aber dann vielleicht auch von der westlichen Kultur das, denke ich, eher gewohnt sind und da challengen wir uns immer gegenseitig ganz fröhlich. Und das war eine so der Hauptunterschiede, die mir dann auch aufgefallen sind.
Das ist ein spannender Rahmen, den du da beschreibst und vor allem unheimlich spannende persönliche Erfahrungswerte. In Bezug auf deine persönliche Leadership-Entwicklung und auch deine persönliche charakterliche und persönliche Entwicklung, welche Prinzipien haben sich da gefestigt? Was sind so Kriterien geworden, wo du sagst, das ist eigentlich entscheidend, das hat mich geprägt, dann glaube ich.
Also gerade auch im Bereich Leadership ist mir ganz, ganz wichtig Empowerment der Mitarbeiter, dass sie wirklich die Projekte, die ich ihnen gebe, auch zu 100% ownen und dafür einstehen, diese präsentieren können, dafür auch den Credit bekommen. Und dass man auch abgibt. Also dass man, ich bin absoluter Gegner von Micromanagement, das finde ich ganz, ganz schrecklich und finde es wichtig, dass jeder für seine Themen einstehen kann und wie gesagt empowered ist, diese auch zu 100% umzusetzen. Und da bin ich auch ein großer Freund von flachen Hierarchien. Ich glaube, dass gerade auch junge Menschen oder die frisch von jungen Firmen kommen und aus Startups auch kommen, noch ein ganz anderes Mindset haben, als die schon länger in der Company platziert sind. Und um denen dann auch die richtige Stimme zu geben, den richtigen Ort zu geben, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir flache Hierarchien haben und die sich auch trauen, im Meeting ihre Meinung zu äußern, auch wenn wir sie vorm Vorstand oder vom Direktor-Level sitzen.
Also und Inclusion dann, als Thema.
Genau, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und dann auch das Thema Challenge. Also ich liebe es auch, gechallenged zu werden und finde das ganz, ganz wichtig. Nur so können wir uns weiterentwickeln. Das entsteht natürlich stärker durch eine Feedback-Kultur, die erstmal implementiert werden muss. Mhm. Dass jeder wirklich weiß, er kann Feedback geben. Natürlich qualitatives Feedback, konstruktives Feedback ist für mich auch ganz, ganz wichtig.
Mhm. Darf ich nochmal zurückkommen zum Thema Empowerment? Was bedarf es denn, um tatsächlich als Leader oder im Leadership dieses Empowerment der Teams herzustellen? Was sind deine Beobachtungen und Erfahrungswerte?
Da zum einen die individuelle Ansprache der Teammitglieder. Also ich hab gemerkt, dass viele versuchen, mit einer Leadership-Strategie alle Mitglieder mit abzuholen, was leider nicht möglich ist. Also man muss schon die Teammitglieder wirklich sehr individuell ansprechen und auch schauen, was sind ihre Bedürfnisse. Manche sind eher näheorientiert, manche eher distanzorientiert. Wie kann ich diese Person wirklich individuell abholen? Und wie kann ich dann hier auch wirklich in Richtung Empowerment arbeiten? Weil manche wollen vielleicht auch gar nicht empowered werden. Ne? Also manche machen eher die Gruppenarbeit, als dass sie vorne stehen und präsentieren möchten. Und auf diese individuellen Bedürfnisse müssen wir natürlich auch eingehen.
Ein Erfahrungswert, den ich persönlich gemacht habe, da würde ich gerne über deine Meinung oder deine Erfahrungswerte reflektiert sehen, ist, ich habe festgestellt, dass die Leute gar nicht so eine Prozessorientierung brauchen oder einen festen Prozess, weil das ja eigentlich auch Agilität stört. Ja, weil man sich eigentlich nicht situativ auf bestimmte Gegebenheiten einstellen kann. Die brauchen aber eine klare Struktur, klare, vereinheitlichte Ziele.
Ja.
Ja, würdest du das bestätigen oder was hat sich da verändert?
Ja, das würde ich ganz stark bestätigen und das ist auch viel, was ich von meiner Erfahrung bei Amazon mit reingenommen habe oder auch bei Google und ich denke, so arbeitet ihr bei Facebook ja auch, schon mit sehr agilen Arbeitsmethoden, vielleicht sogar mit Scrum oder ähnlichem, wo vielleicht dann der Weg dorthin manchmal so ein bisschen lockerer ist, aber trotzdem gibt es eine ganz genaue Struktur, es gibt Prozesse, die implementiert worden sind, wir wissen ganz genau, zu welchem Zeitpunkt wir uns zusammensetzen, was bis dahin delivered werden muss. Manche aber wiederum habe ich auch festgestellt, wollen sehr autonom auch arbeiten und den mischt man am besten gar nicht rein, bis sie dann im Endeffekt vor einem stehen mit dem Endergebnis. Also gerade so in der Generation Z mit den aktuellen Interviews, die ich so führe, die wollen am liebsten wenig Guidance haben und ganz autonom arbeiten. Und letztens hatte ich beispielsweise auch den Fall in einem Interview, da habe ich jemanden auch nach der Gehaltsvorstellung gefragt und die Person hat dann gesagt, ich arbeite für den Purpose, nicht fürs Gehalt. Und dann ist eben die Frage, was wollt ihr mir für euren Purpose, für meinen Purpose, sorry, geben? Und fand ich auch ganz spannend, wie da so die Entwicklung auch stattfindet.
Eine Veränderung des Wertesystems.
Genau, genau.
Ich habe aber eine Frage zum Thema Individualisierung, weil wir haben auch eine Leadership-Kultur, die strengths-based ist. Also wir setzen Leute so ein, dass sie wirklich eine höchstmögliche Entfaltung haben, aber natürlich gibt es auch einen Pflichtbereich. Und ich persönlich finde diesen Balancing Act, wie weit gehst du auf die Stärken ein und wo hast du auch tatsächlich Growth Areas oder Entwicklungsbereiche, weil du jetzt gerade in deiner Art und Weise, wie du beschrieben hast, sehr stärkenorientiert. Wo ist für dich, also wie versuchst du diese Balance aus individuellem Umgang und tatsächlich hier sind aber auch Pflichtenhefte, die entstehen. Weil das sind auch Fragen, die bekomme ich oft von Unternehmen gestellt, die sich in der Transformation der Kultur befinden. Ja, was ist da ein Erfahrungswert? Gibt es da ein Prinzip?
Also ich versuche das, sag mal, gerade die Projekte, die vielleicht eher dann auch die Schwächen der jeweiligen Mitarbeiter betreffen, versuche ich sie dann ganz klar mit an die Hand zu nehmen und gebe ihnen aber dann auch bewusst Projekte, wo sie sich selbst challengen müssen. Also ich glaube, dass sie nur dadurch lernen können, indem sie es einmal 100% durcharbeiten und wirklich einmal gemacht haben, schauen, ist das wirklich eine Schwäche oder ist das etwas, was ich vielleicht sogar ins Positive drehen kann. Und deshalb denke ich, ist es ganz wichtig, sich da nicht nur auf die Stärken, auf den Stärken auszuruhen, sondern auch die Schwächen mitzutackeln. Und klar, gerade im Bereich der Transformation muss man, denke ich, ganz genau schauen, was sind so die zukünftigen Rollenprofile, die gefragt sind und welche Person matcht mit diesen Profilen und vielleicht muss dann auch jemand mal in ein anderes Department oder braucht nochmal eine Umschulung oder ähnliches. Wir sprechen dann auch viel von Upskilling oder Reskilling, um zu schauen, wie können wir sicherstellen, dass der Mitarbeiter dann auch in 2-3 Jahren noch zufrieden ist und trotzdem wachsen kann.
Spannend. Ich weiß, dass eins deiner Lieblingsthemenfelder die digitale Transformation ist. Du hast bei Unternehmen wie Rocket Internet gearbeitet und auf der anderen Seite bei Montblanc. Ja? Und ich glaube, das ist so, was man von außen stehend beobachten kann, wäre das eine ziemlich diametrale Verortung. Das eine ist unheimlich progressiv, disruptiv, transformativ. Das andere ist vor der Herausforderung gestellt, ja, die Transformation und auch die Marktentwicklung unter Umständen neu für sich zu gestalten. Wie gehst du das Thema digitale Transformation bei Montblanc ein? Du hast unheimlich viel erlebt. Was sind die hauptsächlichen Themen, die du mit eingebracht hast? Und was sind die Herausforderungen überhaupt für Montblanc?
Ja, also zum einen, was ich ganz stark festgestellt habe, ist, dass es ein sehr, sehr kulturelles Thema ist, die digitale, oder wir sprechen sogar immer von der Business-Transformation. Das Wichtigste ist immer, dass man die Leute mit an Bord hat, um überhaupt etwas verändern zu können. Die Expertise, die ich mit reinbringe, ist, denke ich, so die, sag ich mal, New Work-Erfahrung, die Agilität, das Aufbrechen von Hierarchien und auch so die Tech-Expertise, also welchen Tech-Stack wir beispielsweise nutzen wollen in der Zukunft, wie können wir das Online-Offline-Tracking weiter miteinander verzahnen, wie können wir auch die Offline-Conversions mit integrieren in den User-Journey. Das sind so die Punkte, die im Bereich Digital, die ich mit reinbringe, weil ich das quasi schon einmal zu 100% ausgeführt habe. Habe ich damals jetzt auch bei Montblanc sehr, sehr viel Potenzial gesehen und sehe es immer noch, die Marke da auch auf dem Weg ganz stark zu pushen und sehe das als eine meiner Kernaufgaben. Und wir haben intern auch eine digitale Transformations-Taskforce gegründet, um wirklich auch verschiedene Departments mit abzuholen. Da sind dann auch wirklich von HR, genau. Und da sind wirklich von HR, Marketing bis hin zu Sales, IT wirklich aus jedem Bereich jemand dabei, um dann auch sicherzustellen, dass wir den Buy-in haben aus allen Departments.
Ja, und die Inkludierung, ne?
Genau.
Das ist eine Inclusion, jeder Fachabteilung eine Stimme zu geben und am Prozess teilhaben zu lassen.
Ja, genau.
Was sind die wichtigsten Themen? Also du hast eben gesagt, Kultur ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber wenn du mal so eine Aufstellung der Prioritäten machen würdest für die digitale Transformation, wie würde die aussehen?
Also zum einen die Menschen mit abzuholen, also wirklich eine beständige Kommunikation zu haben im Unternehmen, die Kommunikationsflüsse auch entsprechend zu bestimmen, zu wissen, wer ist wo im Lead, also wirklich auch Leadership auf Department-Ebene. Dann sollten wir uns auch ganz klare Ziele stecken, also wirklich, was ist realistisch für uns und gerade auch als Montblanc, als sehr traditionelle Marke, die auch sehr, sehr vorsichtig ist natürlich mit ihrem Brand-Image. Was ist überhaupt für uns realistisch? Also wirklich ganz klare Zielvorgaben. Und dann denke ich, ist auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir nicht alles intern transformieren können, sondern dass auch gewisse Dinge eventuell zum Beispiel über eine Akquisition oder ähnliches passieren müssen. Also man muss sich, glaube ich, von dem Gedanken verabschieden, dass man ein mehr als 100 Jahre altes Unternehmen innerhalb von ein, zwei Jahren digital transformieren kann. Und da arbeiten wir noch sehr viel mit Experten zusammen, die diese Transformation schon einmal komplett vollzogen haben.
Kultur hast du genannt, die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden. Ich interpretiere so ein bisschen heraus, da geht es auch um die Kommunikation, die digitalisiert und transformiert wird. Was passiert denn auf der Supply Chain-Ebene? Was passiert auf Ebene der Insights? Was passiert auf Ebene der, des Market Landscapes für eure Produkte? Luxury Market, wenn man so möchte, und da halt in sehr spezifischen Bereich. Wie geht ihr damit um?
Also
Segmenterweiterung.
Genau, also wie du auch schon sagst, Segmente haben wir sogar schon erweitert. Das Produktportfolio, um auch gerade für Generation Y und Z auch relevant zu bleiben. Mehr Lifestyle-Produkte haben wir integriert. In Richtung Supply Chain sehen wir viele Prozesse, die automatisiert worden sind. Auch ganz spannend, da werden wir oftmals dann eben auch von unseren Partnern gepusht, um uns schneller dort zu transformieren. Da ist auch dann zum Beispiel Robotics ein großes Thema, auch innerhalb der Produktion. Also welche Prozesse dort aktuell verkürzt werden können oder automatisiert werden können.
Es findet eine unheimliche dynamische Transformation der Märkte und verschiedenen Industrien statt, aber auch die Konsumenten entwickeln sich im Mediennutzungsverhalten, im Konsumverhalten mörderisch schnell. Welche Megatrends macht ihr dort aus und wie stellt ihr euch mit euren Produktsortimenten darauf ein?
Genau, also unser Produktsortiment ist in dem Sinne erweitert worden, als dass wir uns auch stärker auf Lifestyle-Produkte jetzt konzentriert haben. Wir haben zum Beispiel Smartwatch gelauncht, wir haben das Augmented Paper, wir haben auch viel stärker auch Lederprodukte, die wir aktuell kommunizieren, auch in unseren Kampagnen.
Ist das nicht gegen den Trend, darf ich ganz provokativ einmal kurz hier fragen.
Nee, also recyclable Leder.
Okay, gut.
Genau. Genau, oder eben auch Lifestyle-Produkte. Und die Ledersachen sind auch wahnsinnig schön und sehr ansprechend, halt eben auch gerade so für Business-Travelers im jungen Sortiment.
Das sind ziemliche Kategoriesprünge, die ihr da vorgenommen habt.
Genau.
Wie geht ihr das an? Also das ist ja schon eine Herausforderung. Heiert ihr die Experten? Probiert es aus? Wie geht ihr vertrieblich vor allem vor?
Also wir machen viel Market Research und auch Analysen. Da arbeiten wir zum Beispiel auch mit Nielsen zusammen. Wir haben immer Brand Uplift oder Brand Awareness Studies, Pre- und Post-Campaign, um so ein bisschen auch die verschiedenen Assets, die verschiedenen Kommunikationsansätze zu A, B, C testen. So machen wir das dann auf digitaler Ebene. Offline ist es für uns wirklich ein Test-and-Learn-Approach und da profitieren wir eben auch sehr von der Gruppe von Richemont. Da haben wir auch tolle andere Marken wie Cartier, IWC, Piaget etc. Und deshalb haben wir da schon gute Learnings auch, welche Produktvielfalt gut läuft und haben da schon viele Market Research Analysen gemacht, mit wie wir uns dort weiter aufstellen.
Der Luxusmarkt, wenn du dir das mal anschaust mit den Erfahrungswerten auch aus breiteren Märkten herauskommend, hat der besondere Chancen innerhalb des digitalen Wandels und der Veränderung, die stattfindet oder besondere Herausforderungen?
Genau, also sowohl als auch, also bei den Chancen. Also die Chance ist gleichzeitig auch eine Herausforderung eigentlich, weil der Kunde fordert immer mehr Emotionalität in den Produkten, fordert Nachhaltigkeit und was gleichzeitig natürlich als Unternehmen eine stetige Veränderung bedarf, also was, wo wir uns wirklich ganz, ganz schnell anpassen müssen. Und gerade auch so die Relevanz von Luxusprodukten ist immer, oder höre ich immer wieder und sehe eben auch, dass wir viel in Offline-Aktivierungen, in Brand-Experience investieren müssen. Wir sehen auch andere Luxury-Player, so wie Gucci oder Louis Vuitton, die viel über Pop-Ups dann auch machen, um dadurch irgendwie auch schneller ihre Marke zu transformieren. Weil manchmal geht es nicht über die Website als Flagship-Store oder über die Boutiquen, wo man nicht so schnell das Konzept erneuern kann, sondern es geht dann eben schneller, wenn man in einem coolen Hotspot, City-Center, Shanghai oder City-Center London oder ähnliches, Pop-Up-Aktivierung macht und dort auch viele Neukunden gewinnen kann. Und das ist eigentlich eine große Challenge, aber einem auch der Vorteil, dass wir relevant bleiben können, indem wir uns auch den Bedürfnissen der neuen Generation auch anpassen.
Das heißt auch Marke und Produktkategorien im Wandel und in der Erweiterung. Was sind bei der Markenentwicklung prägende Säulen? Gibt es da in der Positionierung bestimmte Themen, die durch Insights sich verändert haben oder verändern müssen?
Also großes Thema ist zum Beispiel Nachhaltigkeit oder eben auch Individualisierung von Produkten. Mhm. Also wir sehen gerade bei den Schreibgeräten beispielsweise wieder einen ganz starken Trend in Richtung Kalligrafie. Viele Artists, mit denen wir jetzt auch zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit, sogar auch Graffiti-Artists, die dann aber vorher quasi skizzieren mit dem Montblanc-Stift, was sie genau an die Wand bringen möchten. Und da geht wieder ein ganz großer Trend in Richtung Heritage, Kultur und wirklich auch zu den Marken, die schon eine sehr, sehr lange Tradition haben und dann eben auch eine gewisse Legacy.
Mhm. Ja. Klasse. Kannst du mal von einer Kampagne vielleicht ganz konkret berichten, die du super spannend findest persönlich, wo ihr sagt, da haben wir einen verdammt guten Job gemacht, wo all diese neuen Ansätze mit eingeflossen sind?
Ja, sehr gerne. Also beispielsweise von der Summit-Kampagne, das ist unsere Smartwatch, die haben wir im letzten Jahr gelauncht und das war das erste Mal, dass ich auch Attributionsmodelle mitverwendet habe, also wirklich Online- und Offline-Conversion-Tracking und auch die Verkäufe, die über Callcenter reingegangen sind, weil in der Luxusindustrie werden noch viele Verkäufe übers Callcenter getätigt, sind natürlich auch manchmal etwas ältere Personen eventuell, die dann gar nicht auf die Website gehen, sondern sofort beim Kundenservice anrufen, um dann aber auch die Produkte, die ja bei zum Beispiel die Smartwatch bei 700 Euro losgehen, dann wirklich telefonisch zu bestellen. Und da hatte ich quasi das erste Mal einen, ich würde sagen, fast perfekten User Journey aufgezeichnet und Purchase Journey. Und die Kampagne lief in unseren 5 größten Märkten. Wir haben dann verschiedene Target Audience auch genutzt, weil das war natürlich auch ein Spagat für uns, in die Richtung Tech Product zu gehen. Dafür sind wir nicht bekannt als Montblanc. Und deshalb war es für uns wirklich ein Test-and-Learn-Approach und ich habe die verschiedenen Audiences gegeneinander getestet, um zu schauen, was am besten funktioniert.
Mit welchen Creatives und welchen
Genau, mit
Assets.
Welchen Creatives, und auch welche Charakteristika dann auch in der Target-Audience, welche Altersgruppe ist die am besten performt, welches Geschlecht, Income-Level etc. Und dann habe ich zum anderen dann auch die verschiedenen Social-Media-Channels gegeneinander getestet, also natürlich Facebook war auch mit dabei, Instagram und Snapchat und dann haben wir offline auch Out-of-Homes gehabt. Auch ganz starker Trend geht gerade wieder in Richtung digitale Out-of-Homes, also wirklich die Videos, die wir dann auch in den High-Streets sehen.
Ich habe eine Frage, und zwar zu der Asset-Gestaltung oder Creative-Gestaltung. Habt ihr das verzahnt? Habt ihr verschiedene Teams für Above the Line und neue digitale Kanäle oder ist das vereinheitlicht bei euch? Wie fühlt ihr das zusammen?
Vereinheitlicht, ja, genau. Genau. Das ist ein Team und wir haben auch gerade die Creative-Agentur gewechselt. Wir sind jetzt bei Wieden Kennedy in Amsterdam und sind also auch sehr happy. Aber kommt alles aus einer Hand. Aber ich glaube, es ist wichtig für Omnichannel Experience, um das auch sicherzustellen, dass das alles aus einer Hand kommt.
Und das lasst ihr komplett dann extern produzieren dann entsprechend?
Genau.
Ja.
Genau.
Und wie hat diese Transformation, das ist schon ein ziemlicher Wandel, wenn man sich das vor Augen führt. Wie habt ihr das implementiert?
Er hat wirklich eine Weile gedauert, muss ich dazu sagen, wirklich um intern auch alle Personen, alle Stakeholder dementsprechend abzuholen, dass wir nicht mehr uns zwischen Online und Offline entscheiden, sondern es wirklich als komplettes Ecosystem sehen. Und wir arbeiten ganz, ganz eng mit der Agentur zusammen, die sind auch mehrmals die Woche bei uns, wir sind oftmals bei ihnen, also wir haben einen ganz, ganz engen Austausch miteinander.
Wie funktioniert das auf der internationalen Ebene? Wie kannst du gewährleisten, dass die Best Practices und die ganze Agilität die aufbaut, dass es mit den anderen Teams geteilt wird.
Ja, das ist auch eins meiner größten Topics aktuell. Ich habe ja 22 Märkte, die ich leite und die sind eben auch sehr, sehr unterschiedlich, jetzt von China bis Portugal beispielsweise. Sehr unterschiedlich von ihren Herausforderungen. Und wir haben Prozesse implementiert, also wirklich, wir haben wöchentliche Calls mit allen Marketingdirektoren. Wir haben auf der anderen Seite aber auch ein Dashboard implementiert, zu dem alle Märkte Access haben. Es wird in Echtzeit aktualisiert und es bindet 80% unserer Mediakanäle schon mal mit ein über API, was super ist. Also da kann dann auch ein Markt sehen, was genau in ihrem jeweiligen Markt aktuell ausgeführt wird. Welche Zielgruppe wird verwendet, was ist der ROI, wie lange geht die Kampagne noch, wie viel ist ausgegeben worden. Genau, dadurch geben wir ihnen mehr Transparenz, was sehr, sehr wichtig ist.
Mhm. Womit du ja wieder bei dem Thema bist, was du zu Anfang beschrieben hast, dass Marketing ergänzt werden muss durch Sales. Mhm. Wir nennen das bei uns Brandformance, aber ich finde das ganz, ja, ganz das toll, wie du das beschreibst, auch mit dem Test and Try, mit dem Agilitätsansatz. Was speziell, wenn es um Performance-Business und Conversion geht, glaube ich, auch einfach richtig ist. Ne? Und das datengestützt entsprechend begleitet. Ich hätte ein ganz anderes wichtiges Thema, was im Kontext von Kultur und Transformation natürlich auch eines der Prioritäten darstellt, meines Erachtens. Women Leadership, Female Leadership. Mhm. Ich weiß, dass du dich für das Thema sehr stark engagierst und einsetzt. Wie geht ihr damit bei Montblanc? Was sind deine Prinzipien? Wie versuchst du das ganze Thema Diversity und Female Leadership mit Empowerment und Drive anzugehen?
Da würde ich eher aus meiner Brille sprechen, zum Thema Female Leadership. Ich habe einen Lean-In Circle gegründet, was ja auch auf dem Konzept von Sheryl Sandberg beruht. Und wir sind 10 Frauen bei Montblanc, treffen uns regelmäßig. Jeder bereitet seine Themen vor, die wir als wichtig im Bereich Female Leadership erachten. Beispielsweise rhetorische Skills, Leadership Skills, Lateral Leadership ist auch ganz wichtig. Wie kann ich Stakeholder, die mir vielleicht übergeordnet sind, trotzdem dazu bewegen, etwas für mich zu tun, für mich auszuführen? Und da bereitet jeder dann immer eine Session vor. Oder wir treffen uns mit Entrepreneurs. Wir aus der Region haben auch viele Guest-Speaker mit dabei. Also das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist sehr bereichernd. Und dann finde ich es auf Konferenzen noch mal ganz wichtig, das zu highlighten auch, das Thema, weil gerade in dem Bereich digital oder Tech oder auch Brandformance, auch gerade in den sehr performance-orientierten Berufen sehe ich immer noch sehr wenig Frauen. Und auch aktuell zum Beispiel suche ich sehr tech-orientierte Positionen in meinem Team, auch zum Beispiel in Richtung Data Scientist. Und da habe ich auch wirklich als Bewerber 90% Männer. Und ist auch mal so die Frage, wie geht man dann damit um? Ich möchte natürlich auch ein Team haben, was sehr divers ist. Andererseits, wenn die Skillsets schon so stark ausgereift sind, bedarf es wirklich immer einer sehr, sehr individuellen Betrachtung. Und es dauert natürlich auch immer so ein bisschen, das dann auch für mich, mein eigenes Team dann zu implementieren.
Genau. Danke fürs Teilen. Noch einmal zurück zu Business-Themen. Wir haben einerseits die Plattformökonomie, die entsteht, und die Ecosystems. Ich denke, so wie du es beschreibst, es beidert die schon ganz gut in den verschiedenen Plattformökonomien und versucht das Ganze sehr impactgetrieben zu beobachten. Auf der anderen Seite haben wir Marketplaces, den Direktvertrieb, aber auch den klassischen Retail. Wie siehst du da die Schwerpunkte und die Entwicklung in den nächsten Jahren für Montblanc?
Also zum einen in Richtung E-Commerce, also sagen wir mal so, der Retail wird sich eher in Richtung E-Commerce noch orientieren. Ich denke, es ist wichtig, orientierte Boutiquen zu haben, also wirklich an den, sag ich mal, Hotspots präsent zu sein. Andererseits ist es auch sehr, sehr wichtig.
Für die Markenbildung.
Genau, für die Markenbildung, genau. Auf der anderen Seite sehe ich einen ganz starken Trend in Richtung E-Commerce, gerade auch in China, beispielsweise Tmall auch von Alibaba, wo wir auch launchen werden, zusammen mit weiteren Luxusmarken, sind ja auch schon jetzt ongeboardet. Das geht jetzt wirklich super, super schnell. Und da sehe ich so die größten Herausforderungen auch. Und auf der anderen Seite aber auch im Wholesale-Network, weil wir haben ja auch einige Wholesale-Partner, die Boutiquen sind nicht alle direkt operiert. Und das ist eine große Challenge, die mit an Bord zu bekommen, mit der Markenkommunikation, die wir anstreben, mit unseren Brand-Values, sie 100% mit abzuholen, das wird eine der großen Aufgaben auch für uns.
Mit dem ganzen internationalen Background, den du hast, und auch mit dieser persönlichen kulturellen Erfahrung, ich weiß, dass das ganze Thema Full-Funnel-Marketing und die Customer Journey, die deine Herzensangelegenheit sind, was sind deine Erfahrungswerte? Gibt es da kulturelle Unterschiede? Gibt es da geografische Unterschiede? Was sind deine Erfahrungswerte?
Ja, da sehe ich ganz starke Unterschiede in den verschiedenen Märkten. Wenn wir uns beispielsweise China angucken, dort passieren ca. 80% der Sales über Mobile zum einen, also werden wirklich on the the go getätigt und wir müssen es ja noch vor
wirklich
Augen führen. Wirklich mobile first.
Ja, von Awareness-Aufbau bis tatsächlich zur Transaktion.
Genau, ja. Und wir sind ja immer noch in der Luxusindustrie. Also es sind teilweise Produkte von 4.000, 5.000 Euro onwards, die einfach wirklich on the go
über Sandy geschoppt werden. Wie viele Kontakte braucht ihr da? Kannst du das mal erzählen?
Ja, das sind wirklich nur ein, zwei Kontakte, die wir dann brauchen.
Ernsthaft?
Genau.
Davon träumen Marketer hier.
Genau. Und wenn du dir das dann anschaust, jetzt in Europa beispielsweise, da sind es ungefähr 10 Touchpoints, die wir benötigen und dann aber auch immer noch stärker über Desktop. Also das ist einer so der größten Unterschiede, die ich sehe.
Gibt es denn in verschiedenen Zielgruppen, Segmenten, die ihr habt oder in verschiedenen Altersclustern, gibt es da auch nochmal Unterschiede?
Mhm.
Also braucht die jüngere Generation, das ist so eine These oder so eine Annahme, ja, braucht die jüngere Generation mehr digitale Touchpoints und weniger analoge oder offline Touchpoints? Wie hält sich das? Was sind eure Erfahrungswerte?
Die junge Generation braucht mehr digitale Touchpoints, aber was wir gesehen haben, stark auch in Kombination mit TV-Advertisement. Also darauf reagieren sie sehr gut, auf Social, digital allgemein, also auch Display-Marketing und dann aber eben auch TV, läuft sehr, sehr gut. Und eben es gibt auch gerade noch einen starken Shift in Richtung digitale Out-of-Homes und Out-of-Homes, was auch sehr, sehr gut laufen kann. Und zum Beispiel in Shoreditch oder sowas, wenn man da ein tolles Wraparound hat über ein Haus, ist das eben auch sehr ausgefallen und fällt gut auf.
Wir haben die Erfahrung auch über Forschungen in vielen Märkten gemacht, dass die Kombination aus TV plus Facebook und Instagram synergetisch hervorragend funktioniert. Ne? Also von daher kann ich das Ganze auch hier unterstützen. Bei der jungen Zielgruppe haben wir allerdings auch wiederum die Erfahrung gemacht, dass natürlich da die Reichweiten in den klassischen traditionellen Kanälen auch am stärksten rückläufig sind. Ne? Wie siehst du da den Trend kommen?
Da sehe ich eigentlich gerade einen Zuwachs in der jüngeren Audience. Das ist bei mir dann 20 bis 24 Jahre alt. Starke Nachfrage bei Addressable TV oder auch bei Streaming dann beispielsweise. Das funktioniert sehr gut. Und offline dann eher bei den digitalen Out-of-Homes, zum Beispiel in Bürogebäuden. Also wirklich dann, sag ich mal, Business-Leute, die aber gerade erst den ersten Job gestartet haben, aber vielleicht gutes Gehalt haben, sich eventuell schon für Luxusprodukt interessieren, das ist dann wieder ganz gut platziert. Also muss man eben sehr, sehr granular vorgehen.
Klasse. Wenn man über Brandformance und über Customer Journey offline und online spricht, ist ja jeder Touchpoint auch eine Markenerfahrung. Wie harmonisiert ihr kanalübergreifend diese Brand Experience? Habt ihr da je Kanal bestimmte Prinzipien, denen ihr folgt? Ist es Wine Kennedy, die euch dabei helfen, die ihr bewusst dafür ausgewählt habt, integriert für euch Kommunikation zu gestalten? Wie funktioniert das bei euch?
Also da haben wir bei den Marketingkanälen arbeiten wir sehr, sehr eng mit Wine Kennedy zusammen und natürlich auch mit unseren internen Departments, zum Beispiel auch Visual Merchandising, um sicherzugehen, dass die Boutique-Erfahrung nicht zu sehr sich unterscheidet von der Online-Erfahrung. Das ist immer ein ganz großes Risiko, weil man die Boutiquen eben nicht so schnell umbauen kann wie die Website. Und da bekommen wir eine Recommendation auf Channel-Ebene, auf Asset-Ebene auch von Wine Kennedy und brechen das dann entsprechend runter, auch mit den Brand-Ambassadoren, die wir dann nutzen, mit unseren, wir nennen die Markmakers, also die Personen, die wir jetzt in Brand Ambassador nutzen. Das muss kein Schauspieler sein. Jetzt gerade haben wir zwar Hugh Jackman, aber es kann auch Architekt sein oder ein Koch oder ähnliches. Hauptsache jemand, der in seinem Bereich viel Einfluss nimmt und die Menge bewegt.
Meinungsbildend ist.
Genau, meinungsbildend ist, genau.
Und wie viele Brand Ambassadors sind für euch unterwegs und spielen Micro-Influencer für euch überhaupt eine Rolle?
Ja, also wir haben bisher Hugh Jackman als Brand Ambassador. Das wird sich nochmal ändern. Da bekommen wir noch drei weitere Influencer mit dazu. Und zum anderen arbeiten wir auch mit Micro-Influencern zusammen. Wir gehen gerade weg von den großen Influencern, weil da eben die Conversion nicht mehr ganz so gut performt. Und wenn man dann so einen Multiple-Product-Ansatz fährt, wie manche Influencer das teilweise tun, ist es eben auch schwierig, sich da noch entsprechend als Marke mit zu platzieren. Und wir fahren sehr gut mit so einem Micro-Influencer-Ansatz.
Maria, wenn du dir etwas von Facebook und Instagram wünschen dürftest oder eine Frage formulieren dürftest, was wäre das?
Also ich finde ganz spannend bei euch den Brandformance-Ansatz, was für mich als Luxusmarke, für die ich stehe, auch sehr, sehr wichtig ist, weil wir immer auch sicher gehen müssen, dass wir Brand Desirability anheben, dass wir als Luxusmarke auch in Zukunft relevant sind und die richtigen Werte kommunizieren. Und auf der anderen Seite sind wir eben auch sehr produktorientiert und müssen natürlich auch am Ende des Tages unsere Sales generieren. Mhm. Also wenn du da, sage ich mal, Tipp hast oder Best Practice auch vielleicht für den Bereich Brandformance, wäre es natürlich super spannend. Mhm.
Wir haben von verschiedenen Produktkategorien ausgehend und verschiedenen Industrien ausgehend verschiedene Erfahrungswerte gesammelt. Im Luxusbereich wird uns zurückgespielt, dass spitzes, granulares Targeting idealerweise auf Basis von CRM-Daten sehr gut funktioniert. Das sind die Custom Audiences. In unserer DNA ist das ganze Thema dynamisches Retargeting natürlich verankert, wo unsere Algorithmen, glaube ich, inzwischen entlang des gesamten Funnels über Interessen und Verhalten basiert eine tolle Optimierung erlauben. Bei Kategorien und bei weniger gesättigten Märkten oder wo das Zielgruppenpotenzial größer ist, und das ist, sag ich mal, nicht unbedingt bei Luxus, haben wir festgestellt, dass speziell im Awareness-Bereich die breite Streuung und das weniger granulare Targeting entscheidend sind. Und ich glaube, dann ist einfach die Fragestellung, sein Ecosystem so aufzubauen, dass man speziell die Offline-Conversions sehr gut bewerten kann. Da gibt es verschiedene Attributionsmodelle. Wichtig ist, glaube ich, da einfach nicht an Last Click zu denken, sondern wirklich tatsächlich über die Customer Journey zu gehen. Ich glaube, da seid ihr schon sehr, sehr weit. Ja, und Lösungen zu finden, die wir auch anbieten. Ja, also bei uns kannst du Offline-Conversion schon einbinden, die gesamte Systematik, und dann tatsächlich auf Identitätenebene über CRM-Daten ausgesteuerte Kampagnen dementsprechend dann wirklich im Sales Impact sowohl online, als auch offline zusammenführen. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, was einige Partner schon natürlich nutzen und was sehr erfolgreich funktioniert, in den weniger progressiven Märkten, in den weniger entwickelten Märkten halt noch vor Herausforderungen steht in Richtung Kompetenzen, das Ecosystem aufbauen, die richtigen Dienstleister dafür zu finden. Aber möglich ist das jetzt schon.
Okay. Ja, super. Vielen Dank.
Ich danke dir für die Zeit. Das war ein ganz tolles Gespräch, liebe Maria.
Vielen Dank dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön.
Dankeschön.
Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.